Hallo zusammen, ich grüße euch ganz herzlich zum 316. Podcast, das Einsatz-Leben-Podcast. Bundestagswahl rum, wart ihr auch alle fleißig wählen? Hier ist Hermann, Servus, Hallo und Gude! Ob das Ergebnis jetzt den Menschen gefällt oder nicht, das ist natürlich die Frage. Ich bin da hier zumindest im Einsatzleben-Podcast und in meinem Job bei Brandpunkt vollkommen neutral. Denn egal, wo ich hinkomme, da gibt es immer andere politische Konstellationen und das habe ich zu respektieren. Die verstehen mich alle nicht, ist der Titel des heutigen Podcasts. Und der Subtitel ist, sind denn alle verrückt geworden? Irgendwie passt das auch ein bisschen zur politischen Situation. Aber was ich hier meine, sind Menschen, die zu mir kommen ins Coaching, Einzelpersonen, das tun auch inzwischen ganze Ortsvereine oder Abteilungen von Hilfsorganisationen oder ganze Feuerwehren. Das ist aber dann das, was wir gemeinschaftlich coachen. Ich meine jetzt Einzelpersonen, die irgendwie mit ihrer Hilfsorganisation, mit der Feuerwehr, deren Führungskräften, aber auch mit Familien, Freunden, Kameraden, Arbeitskollegen oder Vorgesetzten nicht mehr klarkommen. Es gibt es sogar an manchen Stellen, dass das eine Kombi ist aus diesen verschiedenen Dingen. Die hören mir alle nicht mehr zu, das passt doch hinten und vorne nicht. Was ist denn nur los? Ich komme damit nicht mehr klar. Und es gibt sogar Menschen, die mit all diesen komplexen Themen und mit allen Menschen, denen sie täglich begegnen, ihre Probleme haben. O-Ton, ja, ich habe jetzt Ihren Podcast gehört und Sie befassen sich doch so mit solchen Themen beziehungsweise Problemen. Warum komme ich denn mit denen nicht mehr klar? Wo ist denn eigentlich das Problem? Ich kapiere das nicht. Ich versuche doch jedem entgegenzukommen. Natürlich, ich weiß, ich habe meistens recht, aber ich kapiere es einfach nicht. Ich verliere irgendwie den Spaß an meinem Ehrenamt und am liebsten würde ich hinwerfen. Mir geht's mental nicht gut, ich habe kaum noch eine Motivation und ja, im Prinzip geht mir alles ziemlich auf den Geist. Wenn ich Streit mit vielen in meiner Umgebung habe, wenn ich meine, die Leute würden mich nicht verstehen, wenn ich glaube, dass ich aber trotzdem mit vielen Punkten recht habe, was ja durchaus sein kann, dann ist es an der Zeit, dich coachen zu lassen. Ich werde nachher auch nochmal den Unterschied vermerken, was es bedeutet, der Unterschied zwischen Coaching und Therapie, weil das ist an der Stelle ganz wichtig. Was mache ich denn jetzt oder unser Team hier, egal wer aus unserem Team, wenn solche Anfragen für ein Coaching kommen? Und wir erhalten das in letzter Zeit, ich würde sogar sagen in den letzten Monaten beziehungsweise Jahren öfter. Das Erste, was wir ansprechen, ist, lasst uns nochmal oder zunächst mal eine kostenfreie Vorab-Session miteinander machen. Ich möchte eine Einschätzung für mich machen, ob das Thema, das Sie, dich betrifft, coachable ist. Das ist so ein moderner Begriff aus dem Coaching, der bedeutet nichts anderes, als dass wir nach diesem Gespräch mit diesem gesamten Themenblock hier in unser Team gehen, das besprechen und uns dann eine Meinung bilden, können wir dem Klienten, der Klientin helfen oder auch eben nicht. Und das muss auf einer soliden Basis, auf einer soliden Ausbildung fußen, damit das Ganze fundiert ablaufen kann und zum Schluss der Klient oder die Klientin auch was davon hat. Denn es nutzt nichts, wenn wir merken, ein Mensch hat dermaßen Probleme, dass er eigentlich Therapie bräuchte. Ich bin zwar jetzt selbst Therapeut, aber ich habe keine Praxis, also therapiere nicht. Natürlich fließt das ein bisschen ein, dieses Wissen. Aber es geht darum, können wir definitiv Menschen weiterhelfen? Ja. Und was gibt es denn da für Voraussetzungen, höre ich dann immer wieder. Dann sage ich, ja, wir müssen miteinander reden. Ja, es geht aber auch darum, dass Sie die Bereitschaft haben, offen an diese Themen ranzugehen. Und das klingt so ganz leicht. Ja, natürlich, ich will ja, dass es besser wird. Aber da gehört eine ganze Portion auch Eigenreflexion dazu. Es nutzt mir also nichts, besser gesagt dem Klienten nichts, wenn er mir all seine Sorgen und Nöte erzählt und dann dabei sagt, ja, die haben ja alle einen Schuss, ja, ich komme mit denen ja nicht klar, die spinnen ja alle, dann wird es Zeit, darauf hinzuweisen, dass ein Perspektivwechsel, also sich mal in die Situation der anderen Person zu versetzen oder denen, denen ich da begegne, mit denen ich Probleme habe, notwendig sind, um gute Erfolge und persönliche Weiterentwicklung hinzubekommen. Es ist entscheidend und wichtig, wenn ich ein Coaching mache, dass ich das Thema absolut offen und die Bereitschaft zur Veränderung, weil das sind die Minimalvorgaben, die es gibt. Ja, dann können wir gemeinsam auf den Weg gehen, eine positive Veränderung durchzuziehen. Was ist denn eigentlich nicht coachable? Also wo sehen wir Probleme und sagen, das würde ich mir nochmal überlegen, Sie müssen uns ja bezahlen oder du musst uns ja bezahlen und aus der momentanen Perspektive betrachte ich, dass du nicht bereit bist, in diese Perspektive von anderen Menschen reinzugehen. Wir brauchen an dieser Stelle, das klingt hart, aber ich sage das den Klienten, weil es keine andere Möglichkeit gibt, eine Veränderung positiv hinzubekommen aus unserer Sicht, hier aus Brandpunktsicht. Es braucht einen Blick in den Spiegel. Das ist nicht leicht, weil wenn man in den Spiegel reinguckt, guckt man ja auch automatisch raus. Was heißt das denn wieder? Naja, ich habe es gesagt, Eigenreflexion bedeutet, ich muss in der Lage sein, mich selbst zu hinterfragen. Natürlich kann es sein, dass ich viele Menschen kenne, die mit mir nicht auf einer Ebene sind, also auf einer mentalen Ebene, auf einer geistigen Ebene, auf einer seelischen Ebene, auf einer kommunikativen Ebene. Bei Einsätzen von uns in Hilfsorganisationen ist das was anderes. Befehl und Gehorsam. Hinterher wird diskutiert, was da richtig war und was da falsch war. Oder ich verweigere einen Befehl, wenn er unsinnig ist, beziehungsweise wenn er mich einer Gefahr aussetzt, die ich nicht abschätzen kann und nicht eingehen will. Das ist ja alles logisch und in Ordnung. Hier geht es aber um menschliche Dinge, um Kommunikationsfähigkeit und vieles mehr. Und wenn jemand den Blick in den Spiegel verweigert, dann bedeutet das, ach ja, wenn ich außerdem mit allen verkracht bin, dann sollte ich mal nachschauen, ob diese Symptome das so darstellen, dass die anderen die Ursache sind oder ich bin es eben selbst. Nicht ganz so leicht, aber wir brauchen es, um objektiv ein gutes Coaching hinzubekommen. Im Übrigen ist dieser Blick in den Spiegel und meine Eigenreflexion auch niemals als ein Vorwurf an diesen Menschen zu verstehen. Denn das kommt bei Menschen manchmal so rüber. Wenn ich auch einen Workshop mache oder so und ich sage, Leute, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen tiefer. Ja, es ist nett, dass wir hier Blabla machen, aber auch hier braucht es ein Ergebnis. Warum bist du jetzt angesäuert? Und dann schauen mich manchmal Menschen an und sagen, wieso? Bin ich doch gar nicht. Sag ich, naja, dein Kommunikationsstil scheint mir aber was anderes zu spiegeln. Es geht nicht darum, dass ich dich verbessern will. Es geht auch nicht darum, dass ich dich schlecht machen will. Es geht auch nicht darum, dass ich dich runter machen will. Denn wenn du so Menschen ansprichst, passieren zwei Sachen. Die Menschen werden sich zurückziehen, wenn sie sagen, mit dem schwätze ich nicht mehr. Und bei dir wird sich im Unterbewusstsein ein schlechtes Gewissen einstellen, weil du im Hintergrund, im Backoffice, also in deinem Gefühl, in deiner Emotion, im mentalen Hinterzimmer genau spürst, dass da was falsch läuft, auch aus deiner Richtung. Jetzt haben Menschen eine Erziehung und eine Prägung, ja, und deswegen ist es manchmal nicht einfach, weil sie eben fremdbestimmt erzogen wurden. Deswegen ist das Ganze auch kein Vorwurf, weil deine Erziehung entscheidest du ja nicht als kleines Kind, schon als Baby. Du entscheidest nicht darüber, was deine Eltern, Erziehungsberechtigten mit dir veranstalten. Ich habe gestern eine Diskussion im Rahmen der Wahl auch im Fernsehen gehört, wann haben Kinder denn zu kommunizieren? Und da ging es um die Diskussion, sollen Kinder mit 10 Jahren oder bereits früher ein mobiles Gerät erhalten? Und ich meine damit natürlich ein Handy. Und da waren Menschen, die sich mit dieser Thematik auskennen, selbstverständlich mit einer klaren Meinung zugegen. Und die haben gesagt, vor 12 gar nichts. Schließt Abmachungen mit den Schulen. Macht das. Bitte die Kommunikationsgeschwindigkeit in der mobilen Zunft ist auf den Plattformen, auf Social Media in einer dermaßen Geschwindigkeit und dermaßen atmosphärisch vergiftet, dass man da unbedingt aufpassen soll, gerade bei Kindern. Kann ich nur absolut zustimmen. Die modernen Kommunikationsformen haben unser Verhalten als Menschen in dieser Gesellschaft verändert. Wir können das auch nicht immer nur der Politik zuschieben, können sagen, hey, die sind alle schuld da oben. Nee, so ist es nicht. Ich habe am Sonntagabend, als verschiedene Politiker dann ihr Statement zur Wahl abgegeben haben und auch gesagt haben, dass sie sich aus der aktiven Politik zurückziehen. So, ja, die Medien folgen dann, ja klar, du hast eine Niederlage erlitten, du musst jetzt zurückziehen. Nee, für mich sahen diese Menschen fix und fertig aus. Ich glaube, wenn man mal in solcher Position ist, das können wir als Feuerwehrführungskräfte oder Führungskräfte in Hilfsorganisationen ein bisschen mit beurteilen. Wir sind ja eigentlich immer die Guten, aber du kriegst ja auch Druck von allen Seiten. Nicht in der Form, wie es Politiker bekommen, um Gottes Willen. Aber du merkst dann schon auch, in dieser Verantwortung zu stehen, bedeutet definitiv Stress. Und ich meine nicht nur den terminell gesehen, sondern auch den mentalen. Also, was ich damit sagen will, ist, dass diese Menschen, diese Politiker aussahen, als hätten sie 2-3 Nächte durchgezockt. Aber ich habe dann in den Kommentaren gehört, dass das auch natürlich daran liegt, an diesen Wahlkampfmarathons, die Zeit war ja diesmal kürzer, und vor allen Dingen auch an den Anfeindungen und so weiter. Ich werde dieses Thema nachher nochmal aufgreifen, wie gesagt, ohne dass ich hier ein politisches Statement für irgendwas abgeben will. Ihr kennt inzwischen unsere neuen Rubriken und ich habe wieder ein paar interessante Sachen gefunden.
Es war einmal.
Ja, genau. Ich habe mir überlegt, immer wenn ich so eine Session aufrufe, es war einmal oder News oder Ablage P, das sind ja unsere Happy End und die Werbung, dann gucke ich, was gibt's denn da Interessantes? Und das findest du im Netz natürlich sehr schnell über eine Suchplattform. Und ich habe mir gerade gestern am Dienstag, also ich nehme ja mittwochs auf, und am Dienstag habe ich mir überlegt, sag mal, du bei Es war einmal guckst du immer ganz oft in die Historie von der Feuerwehr oder von anderen Hilfsorganisationen. In dem Moment ist mir eingefallen, ich habe ja als Feuerwehrmann oder Chef auch ganz viel mit dem Katastrophenschutz zu tun gehabt. Ja gut, das ist Ländersache, das wird daher kommen. Dann habe ich es aber doch mal nachgeguckt und mir ist dann sind ein paar Sachen in die Hände gefallen. Und zwar, zunächst einmal ist der überregionale Katastrophenschutz, die Katastrophenhilfe, wie es damals hieß, das ist ja schon immer so, dass das überregional ist, Ländergesetze, aber wird von den Landkreisen organisiert und so weiter, so ist es zumindest heute. Das wurde früher vom Militär organisiert. Das war ganz einfach deshalb, weil die als einzige Organisation, so im Kaiserreich und so, entsprechend einsetzbare Einheiten hatten. Die Feuerwehren waren damals noch in einer ganz anderen Sache unterwegs und konnten das nicht leisten oder die Hilfsorganisationen. Die zivilen Hilfsdienste haben in diesen Situationen Hilfsgüter gesammelt und zur Verfügung gestellt und auch Spenden. Das war also eine ganz andere Hausnummer. Und dann habe ich auch eine rechtliche Grundlage gefunden, und zwar, das klingt schon mal super interessant, ausgegeben zu Berlin den 10. Juli 1929. Ja. Da gab es ein Gesetz zum Abkommen über die Gründung eines Welthilfeverbandes. Das heißt, da hat man weltweit versucht, die Katastrophenhilfe in so eine Dings zu pressen, in so eine Form. Und dann hat dann die deutsche Regierung eben mitgezogen. Und da heißt es dann, der Reichstag hat das Gesetz beschlossen, Abkommen über die Gründung eines Welthilfeverbandes von 1927, um den kriegsfähigen Problem, die da auftauchen, ich formuliere das jetzt mal anders, weil es kaum zu verstehen ist, dem stimmen wir zu. Das fand ich eine sehr interessante Sache, weil damals wirklich auch die Reichsregierung, das hat übrigens unterzeichnet, der Reichspräsident von Hindenburg und der Reichsminister des Auswärtigen, Dr. Stresemann, haben wir alle schon mal gehört in der Schule, die haben erkannt, dass das nötig ist und dass sie dem, was im Weltverband beschlossen wurde, beitreten. Und nach 1945, nach diesem schrecklichen Krieg, machte dann in den Ländern die gezielte Organisation von Hilfsmaßnahmen im großen Maßstab Sinn. Und dann ging ja auch darum, dass während des Zweiten Weltkrieges hier Luftkrieg stattgefunden hat über den einzelnen Ländern, die am Krieg beteiligt waren, und was das für verheerende Situationen nach sich zog, das wissen wir ja alle. Ja, und dann musste das Ganze eben, das hat man daraus gelernt, überregional koordiniert werden. Und es gab dann die Genfer Konvention, die wird neu gefasst und vieles mehr. Und dann der Zivilschutz. Ihr kennt bestimmt dieses blaue Dreieck auf dem orangefarbenen Grund. Das wurde 1949 von der Genfer Konvention im Zuge dieser Geschichten eingeführt. Soweit zur Historie. Wer mehr über den Katastrophenschutz weiß und wie der hier in unserem Land abgeht oder abging früher, der ist gerne aufgerufen, mit mir zu sprechen. Dann basteln wir das in einen der nächsten Podcaste mit ein. Ich habe gerade gesagt, wenn Einzelpersonen sich zu einem Coaching anmelden und darum bitten, doch mal zu gucken, was ist denn mit mir los, ja, warum habe ich denn die Probleme, es gibt ja da eine ganze Menge an Problemen, dann ist es immer das Gleiche, ich möchte diese Dinge wissen, die ich vorher gesagt habe. Ja, was möchtest du genau, was ist deine Haltung, und dann wird eruiert, was ist denn eigentlich das Ziel des Coachings, wo sollen wir denn rauskommen? Und wenn dann jemand sagt, ja, ich möchte dabei rauskommen, dass mich alle verstehen und mir endlich zustimmen, auch da muss ich leider den Spiegel auspacken, weil so funktioniert es nicht. Es ist sowieso nicht so, dass die Dinge von allen immer gleich gesehen werden können. Das funktioniert überhaupt nicht. Und wenn ihr euch jetzt an diesen Kurzwahlkampf, ich komme wieder auf den Bundestag, auf die Wahl zum Bundestag, wenn wir uns darauf mal konzentrieren und erinnern, ich habe immer das Gefühl, es ist wurscht, ob ich irgendwelche Wahlsendungen sehe, irgendwelche Duelle, in welcher Form auch immer, Parteivorsitzende, Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten, das ist mir vollkommen egal. Ich höre immer das Gleiche, wir machen, die anderen können nichts, wir kriegen es hin. Es gibt inzwischen Nuancen und Differenzierungen, und ich glaube, in unserer modernen, kommunikationsstarken, schnellen Gesellschaft braucht es das auch. Ich würde mir davon mehr wünschen. Wenn dir jetzt jemand sagen würde, ich glaube, wir mit unseren Ansätzen können gemeinsam mit dem und dem das und das erreichen, weil wir nur zusammen das für unser Land hinbekommen. Das sagen sie ja jetzt hinterher, weil es jetzt Koalitionsverhandlungen geben muss. Weil eine Partei es nicht geschafft hat, so viele Stimmen zu bekommen, dass sie alleine regieren können. Also muss man sich mit den anderen zusammenraufen. Wenn man sich 3 Tage vorher noch gefetzt hat wie die Kesselflieger und beschimpft hat, dann wird es schwierig, so eine Koalitionsverhandlung glaubhaft nach außen zu bringen. Dass die intern das hinbekommen, das glaube ich schon. Aber es macht mir Sorgen, wenn man ich will es mal anders ausdrücken, sich gegenseitig verprügelt und dann anschließend sich gegenseitig die Pflaster aufklebt. Das passt nicht zusammen. Ja, andere Meinungen zu tolerieren und zu akzeptieren ist übrigens ein Ziel, das ich, bevor ich das Coaching durchführe, aufrufe. Das ist auch genau das, was ich anfangs, und unser Team macht das genauso, am Anfang von Workshops präferiere. Ich sage, wir müssen dazu kommen, dass wir andere Meinungen akzeptieren. Das heißt, wir müssen uns auch anfangen zu verändern, sonst wird nichts. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganze Welt sich auf das Gedankengut, auf die Meinung und die mentale Außenwirkung, die Hermann gerne hätte, einlässt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn das in der ganzen Welt so ist, kann man das auch runterbrechen auf die eigene Organisation. Selbstverständlich werden in meiner Organisation nicht immer alle gleicher Meinung sein. Und das führt zu diesen Differenzen. Das führt zu dem, dass ich mich angepisst fühle von Meinungen und ja, das kann doch nicht wahr sein. Nicht, dass wir uns an der Stelle falsch verstehen. Was außerhalb unseres demokratischen Spektrums, sowohl bei der großen Politik, bei der kleineren Politik, als auch in unseren Hilfsorganisationen liegt, ist nicht tolerabel. Das meine ich nicht. Aber andere Meinung zu einem Thema Neubau an der Feuerwache, zum anderen Thema, wie gestalten wir in Zukunft unsere RTWs? Wo kommt der Sauerstoff hin? Zum Thema, das HLF muss neu beschafft werden oder beschaffen wir es gebraucht, weil wir nicht mehr so viel Kohle in der Kommune haben. Die Politik und Verwaltung bittet darum und uns ist das scheißegal. Wir fordern ein neues Fahrzeug, weil das ist keine Art, miteinander umzugehen. Das ist keine Art, zu kommunizieren. Das baut Fronten auf. Das bleibt in Erinnerung. Das setzt sich in die tieferen Schichten des Bewusstseins. Ihr erinnert euch vielleicht Amygdala, Mandelkern, ab und wird bei Bedarf, bei entsprechenden Triggern wieder aufgerufen. Das heißt, ich traue dir nicht mehr. Das geht nur, wenn wir uns zusammensetzen, wenn wir versuchen, vernünftig miteinander zu kommunizieren und die andere Meinung sich zunächst mal anzuhören und zu tolerieren. Das heißt nicht, dass ich diese Meinung übernehme. Das bedeutet nicht, dass ich des anderen Meinung am Ende des Gespräches bin. Es ist aber entscheidend, dass wir einander zuhören. Was mache ich denn jetzt, wenn ich das nicht hinbekomme? Was mache ich denn, wenn ich merke, meine Kommunikation fruchtet nicht? Das Erste, was ich empfehle in diesen Geschichten ist, wenn wir uns zusammensetzen. Ich habe das bei Feuerwehren schon gehabt, da ging es um verschiedene Themen und sie wollten eine Moderation, das kann hingehen bis zur Mediation, habe ich hier im Podcast auch schon öfter erzählt. Ist auch ein gewisser Werbeblock, aber ich meine schon das, was ich sage. Es geht dann nur über Moderation oder Mediation. Mediation ist dann schon ein Vertragswerk, da muss es schon wirklich knüppelhart zur Sache gehen, dass man in eine Mediation geht, gibt es aber auch. Ja, aber eine Moderation bedeutet, jemand von außen nimmt sich der Sache an und hört sich die Meinungen an und wenn die aufeinander losgeht, ist das Erste, was seine Aufgabe ist, 1-1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sobald jemand über dieses Gebot hinausgeht und beleidigend wird oder andere Meinungen nicht akzeptiert oder toleriert, dann kommt die Stimme des Moderators, deswegen sollte der von außen kommen, stopp, mein lieber Kamerad Y, X oder Z, an dieser Stelle unterbreche ich dich, das geht gegen 1-1 Grundgesetz oder du hast gerade die Meinung vom XYZ nicht akzeptiert. Also du musst sie nicht akzeptieren, aber du musst sie dir zumindest aktiv anhören. Und da sind wir auch schon beim Thema, was ist denn aktives Anhören? Wenn ich jetzt als Führungskraft in meiner Organisation solche Dinge merke, dann muss ich diesen Dingen entgegengehen. Muss mir eine Strategie zurechtlegen. Wie lange habe ich dafür Zeit? Gar keine. Ich sollte es sofort tun. Das muss nicht von Anfang an perfekt sein. Das muss nicht 100% gleich alles funktionieren und zum Schluss gehen wir mit einer Meinung aus so einer Diskussion raus. Nein. Aber umso schneller ich die Thematik angehe und sage, mir ist aufgefallen, dass ich höre unterschiedliche Ansichten dazu. Wir hocken uns zusammen, je nachdem in welchem Bereich das ist, und wir werden darüber diskutieren. Was machen wir denn jetzt, wenn der Streit so weit fortgeschritten ist, dass es in der kompletten Mannschaft rumst und rumort? Dann hilft nur das, was ich gesagt habe, Moderation. Da muss jemand von außen mit dazu. Und da müssen wir uns auch Zeit für nehmen. Da müssen wir uns auch eventuell öfter treffen, um diese Dinge auszuräumen. Wenn wir uns nicht gegenseitig ausspielen wollen, dann haben wir viel verstanden. Denn das, Kameradinnen und Kameraden, fördert Vertrauen. Und was kann eine Führungskraft noch tun? Ich habe das öfter schon erlebt in Workshops, dass Führungskräfte eine unglaubliche Stimmungsantenne haben, dass die Stimmung empfangen und dass die aber auch zu einem großen Teil in so einem Workshop laufen lassen. Das heißt, die nehmen sich zurück und hören zu und prägen diesen Workshop nicht, weil sie glauben, als Führungskraft habe ich sowieso recht. Dann müssen wir wieder den Spiegel auspacken, ihr erinnert euch. Also wenn ihr in der Organisation ein Problem habt, erstens sofort angehen, zweitens lasst euch helfen, drittens die Führungskräfte, also die obersten Führungskräfte, wenn möglich etwas in der Diskussion zurücknehmen. Und wenn möglich meine ich, dass ich sowas im Vorgespräch immer versuche zu klären und sage, ich weiß, dass du der 01 bist. Ich weiß, dass du der Chef bist, der Kommandant, der Leiter Feuerwehr, der Stadtbrandinspektor oder der Kreisbrandinspektor oder was auch immer. Ich weiß das. Und ich weiß, dass du die Leitlinien vorgibst, wie das halt im Bund auch so ist. Der Kanzler ist der Boss. Sollte er zumindest sein. So, wenn das so ist, dann bitte nimm dich ein Stück zurück und lass mal kommen. Du triffst zum Schluss doch Entscheidungen, ja, aber wenn du kommen lässt, merken die Kameradinnen und Kameraden zwei Sachen. Erstens, sie dürfen auch mal. Sie dürfen auch mal ihre Dinge auf den Tisch kotzen und dürfen sagen, was ihnen definitiv nicht passt. Und was das zweitens macht, ist eine Förderung des Vertrauens, eine Steigerung des Vertrauens zwischen den Führungsebenen und, wenn sich das Problem bis in die Mannschaft hinein entwickelt hat, auch in die Mannschaftsebene. Ganz wichtig, bitte beachtet das, wenn ihr das möchtet. Ihr müsst ja überhaupt nichts, aber wenn ihr das möchtet, ihr könnt auch gerne mit mir sprechen. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich da durchaus unterstützen oder andere Menschen in meinem Team. Zurück zu den Einzelcoachings. Wenn Menschen überhaupt nicht in der Lage sind, ihre Perspektive zu verändern, auch das erleben wir in Hilfsorganisationen, gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Ich spreche mit denen und ich versuche, jetzt nicht ich meine die Führungskraft, und versuche eine Lösung hinzubekommen. Da muss ich aber klar und deutlich sein. Wenn jemand egomane Züge hat, also so von sich überzeugt ist, dass er andere Meinungen nicht mehr toleriert, und wenn er das mit einer Vehemenz in der Organisation vertritt, dann geht es vom Egomanen, jeder darf ein bisschen egoistisch sein, das ist gut so, wenn jemand überhaupt nicht egoistisch ist, hat er ein Helfersyndrom, ja, dann das ist genauso wenig gut, also die Mitte macht's aus. Wenn aber jemand nur auf seine Meinung beharrt, egal was da kommt, dann wechselt es gerade von der Egomanie in den Narzissmus. Und solche Menschen können deine Organisation zerlegen. Gibt jetzt wieder zwei Möglichkeiten. Sprecht mit ihnen und werdet deutlich. Er sagt, pass auf, das ist mir aufgefallen. Und nicht auch, das ist dem Klaus, dem Jürgen und der Marie und dem alles aufgefallen, sondern nein, ich bin der Boss, ich sage es ihm. Ob ich jetzt eine Führungskraft aus der unteren, der mittleren oder der höchsten Führungsebene bin, vollkommen egal, wir müssen uns nur untereinander absprechen. Ihr wisst ja, dass es da eine Hierarchie gibt, und dann deutlich werden. Pass auf, es gibt zwei Möglichkeiten. Du fängst an, andere Meinungen zu tolerieren, oder es wird schwierig mit uns. Da musst du dir überlegen, ob du dir eine andere Hilfsorganisation suchst oder zumindest, sagen wir mal, unsere Hilfsorganisation verlässt, weil das geht auf Dauer so nicht. Es kann passieren, dass er sagt, das mache ich nicht, um Gottes Willen. Dann wird er irgendwann auf kameradschaftlicher Ebene merken, dass es so nicht geht und von selbst zu diesem Entschluss kommen. Man kann ihm aber auch anbieten, es gibt Menschen, die können das coachen, oder es gibt Menschen, die können das sogar therapieren, wenn es in eine krankhafte Ebene geht, dann lass dir da helfen. Ich beurlaube dich vom Einsatzdienst, dann das ist durchaus möglich. Wenn jemand dieses egomane Verhalten dann in den Einsatzdienst adaptiert, dann wird es ja nicht nur doof, sondern wird es auch gefährlich. Also das kann ich immer tun als Führungskraft, wenn ich mich mit den anderen Führungskräften oder mit dem Höchsten abgesprochen habe, das kann ich so, das kriege ich so weder mit meinem Gewissen noch mit meiner Auffassung von Hilfe in Verbindung. Und deswegen müssen wir da dringend was tun. So, und da muss gemeinsam beraten werden, da muss ein Gespräch stattfinden, das ist sehr wichtig. Das muss auch protokolliert werden und dann müssen Entscheidungen getroffen werden. Und wenn mir sowas passiert ist, und es ist mir in meinen Führungszeiten öfter passiert, ich habe da zum Teil falsch reagiert, indem ich gesagt habe, ja, der Mike und der Jürgen und der Nick und so, die sehen das alle auch so, um einfach meine Autorität damit nochmal zu unterstreichen. Ich habe sie eher in Frage gestellt. Also das bringt nichts, aber dann zu sagen, du, das wird so nichts an dieser Stelle, wir müssen miteinander sprechen. Und wenn das sich nicht verändert, dann ziehen wir bitte Konsequenzen. Ich weiß, das klingt hart, das ist es auch manchmal. Vor allen Dingen, wenn man diese kameradschaftliche Verbundenheit miteinander fühlt, dann macht das besonders Schwierigkeiten mit deiner eigenen innerlichen Zufriedenheit. Also Stichwort schlechtes Gewissen. Aber trotzdem solltest du an der Stelle nicht loslassen, weil, wenn du das nicht machst und das Problem vor sich hin gärt, dann wirkt das in die Organisation rein, und das kann ich nur überhaupt nicht empfehlen, weil das wird sich irgendwann negativ auswirken. Auf die Stimmung, auf die Kameradschaft, auf die Motivation, auf die Konfliktfähigkeit, auf die Kommunikation. Es hat in allen Belangen, in allen Bereichen hat das Wirkung, wenn dem nicht entgegengewirkt wird. Und dann kann man eben ja wirklich ans Herz legen. Es geht doch nicht darum, dass ich nicht kameradschaftlich mit dir agieren will. check doch mal, ob das, was du bei uns im Laden erlebst hier, dieser Widerstand gegen dich, wo du dich angegriffen fühlst, überleg doch mal, hast du das im Beruf, hast du das in der Familie, in deiner Freizeit mit deinen Kumpels? Wenn das so ist, und ich will dir das gar nicht unterstellen, aber wenn es so ist, lass dich coachen oder therapieren, lass dir helfen, weil dann stimmt irgendwas nicht. Das ist der berühmte Blick in den Spiegel. Ja, Leute, wenn es euch mental schlecht geht, lasst euch helfen. Wenn ihr jemanden habt, der die Truppe durcheinanderwirbelt mit egozentrischem, egomanem oder gar narzisstischem Verhalten, diese Unterschiede kann man übrigens ganz leicht googeln oder ich erkläre sie euch. Wenn das so ist, dann bitte greift ein. Und wenn ihr selbst betroffen seid, lasst euch helfen, denn es geht auf Dauer mit eurer mentalen Gesundheit und damit auch mit eurer Gesundheit nicht gut. Okay? Alles klar. Schöne Woche, bis nächste Woche. Servus, hallo und Gude.